Willkommen bei Achtsam Ballern, dem Podcast für Energie, Fokus und Motivation. Ich bin Annemarie Trentschel, Psychotherapeutin, und gemeinsam mit ExpertInnen aus Longevity-Medizin und Unternehmertum schauen wir darauf, was uns echte Motivation, nachhaltige Leistungsfähigkeit und einen motivierten Drive gibt. Was kann ich eigentlich ballern, um achtsamer zu ballern? Mehr Fokus, mehr Energie, weniger Stress, Supplemente klingen da wie die perfekte Abkürzung. Aber die Frage ist, optimierst du wirklich dein System oder produzierst du einfach nur sehr teuren Urin? Und genau darüber spreche ich heute mit Johannes, angehender Arzt und Performance and Longevity Coach, bekannt als Doc Bambas. Und wir schauen uns an, welche Supplemente und Substanzen kann ich nehmen für die mentale Performance und Stressresilienz? Und was sind Peptide, was ist legal, was ist halblegal und wie weit ist die Wissenschaft? Was ist Hype und was macht tatsächlich Sinn? Und auch, wo ist der Übergang vom achtsamen Ballern zum unachtsamen Ballern? Viel Spaß beim Reinhören. Johannes, schön, dass du da bist. Die Hörer haben ja schon lange drauf gewartet, glaube ich. Also es geht bei achtsamen Ballern endlich mal um Substanzen, aber eher um Supplemente, Peptide, Adaptogene und Co. Also alles, was man sich letztendlich einwerfen kann, um besser zu ballern. Fachlich ausgedrückt, die Kunden fragen mich natürlich oft, hey, was kann ich einnehmen, supplementieren, um meine mentale Performance zu verbessern? Also Konzentration, Schlaf, Motivation, Fokus, also generell natürlich die Leistungsfähigkeit. Und da freue ich mich, dass wir heute mal darüber sprechen können, was du als Experte in dem Bereich da auch empfiehlst, was du nicht empfiehlst, die ganzen Themen. Und du bist ja eigentlich klassisch medizinisch ausgebildet und arbeitest ja trotzdem stark im Longevity-Medizin-Bereich. Und mich würde interessieren, was hat dich persönlich denn dahin gebracht? Gab es denn einen Punkt, wo du irgendwie gemerkt hast, ja, die klassische Medizin, die greift irgendwie manchmal zu kurz, gerade wenn es eben um langfristige Gesundheit geht?
Ja, das ist etwas, was mich eigentlich schon von Anfang an des Medizinstudiums irgendwo begleitet. Es ist ja so, dass wir im Studium auch schon sehr, sehr viel Kontakt haben halt mit Patienten, mit dem Gesundheitssystem oder eher dem Krankheitssystem in Deutschland. Und da ist eben sehr, sehr auffällig, dass wir halt auf diese Bereiche wie Prävention, Longevity, ist eigentlich ja nicht viel ein anderer Begriff als Prävention. Da fließt ja ganz viel mit rein. Und das ist etwas, was wir heutzutage halt ganz, ganz wenig machen und ganz, ganz wenig haben bei uns. Also das heißt, wir haben ein Gesundheitssystem, was ohne Ende Geld pumpt. Also 500 Milliarden kostet es ungefähr pro Jahr. Und der Anteil, der davon in Prävention fließt, der ist so verschwindend gering, dass es wirklich eigentlich schon eine Frechheit ist und das halt einfach in gar keinem Verhältnis mehr steht zu den Ausgaben, die wir eigentlich haben. Und das merkt man dann halt auch. Ne? Das sieht man im Krankenhaus, man sieht die Leute, die da sind, das sind 60, 70, 80% der Erkrankungen, die wir da sehen. Das sind alles Dinge, die hätten vermieden werden können, wenn man eben rechtzeitig eingegriffen hätte und eben an einem bestimmten Punkt eben interveniert und guckt, dass die Leute wirklich langfristig gesund bleiben und gar nicht erst krank werden. Und das ist was wir halt viel zu wenig machen und was mich halt extrem stört an unserem klassischen Gesundheitssystem, weswegen ich mich halt auch nicht so in dieser klassischen Klinikkarriere sehe, wo man eben doch sehr, sehr eingeschränkt ist in dem, was man tun kann, auch zeitlich gesehen. Also ich will den Kollegen da auch gar keinen Vorwurf machen. Die machen alle super Arbeit, aber es ist halt alles eine Form von Reparatur und das ist eben nicht so das, was mich antreibt und das ist auch nicht das, weswegen ich halt Medizin machen will und auch nicht meine Vorstellung, wie eben gute Medizin auszusehen hat.
Ja, auf jeden Fall sehr stark, dass du da so ja auch ein Stück weiter denkst und ein Stück umdenkst. Und das ist ja auch so Teil dieser Longevity-Bewegung, eben auch, wie du sagst, ansetzen, bevor Krankheit entsteht. Und da geht es ja letztendlich auch oft um eher optimieren. Ne? Also wir gehen gar nicht unbedingt heute hier in den Krankheitsbereich, sondern es geht ja auch darum, wenn ich über mentale Performance spreche, meine beste Leistungsfähigkeit haben will, dann möchte ich vielleicht ja mich fragen, wie kann ich denn auf ein prinzipiell funktionierendes System einfach noch was on top packen und eben auch beginnen, bevor Krankheit entsteht. Und das ist ja letztendlich auch in meiner Arbeit das Wichtige, dass wir nicht erst im kompletten Burnout anfangen, sondern eben vorher. Wie sinnvoll hältst du denn den Einsatz generell erstmal von Supplementen und Peptiden und Adaptogenen und alles, was es da so gibt, im Bereich mentale Performance, wo es ja quasi darum geht, gesunde Menschen nochmal weiterzubringen?
Genau, das muss man immer so ein bisschen differenziert betrachten, weil man erstmal natürlich gucken muss, okay, wo steht die Person gerade und wie weit sind die Basics erstmal schon mal umgesetzt. Ne? Also das heißt, bevor man überhaupt rangeht und sagt, okay, man guckt die Supplements, Peptide, Adaptogene, whatever, was man sich da eben noch on top machen kann an, ist es halt ganz, ganz wichtig, dass man erstmal ein Fundament hat, eine Basis hat, die wirklich maximal stabil ist und die eben einfach solide ist. Das heißt, Ernährung muss passen, Bewegung muss passen, Schlaf muss passen, auch so das Stressmanagement, das muss halt alles erstmal wirklich top sein, um dann eben wirklich weiterzugehen und zu sagen, okay, jetzt arbeiten wir wirklich an den letzten 10-20%, weil wenn man in ein System, was grundsätzlich schon mal scheiße funktioniert, Entschuldigung die Ausdrucksweise, wenn man da halt dann irgendwie noch so 2-3 Supplements drauf wirft, dann wird das halt einfach nur verfeuert und hat halt einfach überhaupt nicht den Effekt. Das heißt, man muss halt wirklich darauf achten, dass erstmal die Basis stimmt und das sind halt so diese ganzen langweiligen Geschichten, die halt keiner hören will, aber das ist halt am Ende das, was wirklich erstmal den meisten Effekt bringt und dann kann man eben weitergehen und sich eben um andere Substanzen unterhalten, um das eben noch weiter zu optimieren.
Also das i-Tüpfelchen sozusagen. Und ich glaube, das machen ganz viele in der Reihenfolge her falsch. Ne? Gerade was so dieses Biohacking betrifft, da gehen wahrscheinlich sehr, sehr viele an erstmal die extremen coolen Sachen ran. Und viele Kunden wünschen sich natürlich auch bei mir die Pille, die alles löst. Aber die gibt es eben nicht, sondern wir müssen eben am Fundament starten. Ne? Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass du das hier gerade auch am Anfang noch so erwähnst.
Ja, das ist mir halt auch ganz wichtig, weil die Leute eben natürlich immer die Wunderpille haben wollen und immer halt den einfachen Weg gehen wollen und nie die Arbeit machen wollen. Ne? Erst die Arbeit und dann das Vergnügen.
Welche Substanzen werden denn aktuell besonders häufig genutzt, wenn es um mentale Performance geht? Also Stressresilienz, kognitive Leistungsfähigkeit, Motivation?
Ja, da gibt es natürlich auch verschiedene Kategorien. Also erstmal, was so die Grundlage angeht, jetzt an Supplements ist es halt auch so, das sind viele Klassiker, die man vielleicht auch anderen Kontexten schon mal gehört hat. Also da gehört sowas rein wie Kreatin zum Beispiel, was ursprünglich halt auch eher so aus diesem Bodybuilding-Bereich kommt, wo man jetzt inzwischen festgestellt hat, dass das eben auch massiv positive Auswirkungen auf die kognitive Performance hat und Leistungsfähigkeit und eben langfristig auch gegen so Sachen wie Alzheimer beispielsweise oder demenzielle Erkrankungen schützt. Und insofern ist das schon mal was ich pauschal jedem empfehlen würde tatsächlich, also selbst meiner Oma. Dazu in diese Kategorie gehört zum Beispiel auch noch Omega-3, Nahrungsergänzungsmittel eben auch, wo wir einfach ein massives Defizit haben, wenn wir uns nicht irgendwie dreimal am Tag jetzt fettreichen Seefisch essen. Und das wiederum wäre keine gute Alternative, weil inzwischen die Meere so stark mit Schwermetallen belastet sind und dementsprechend auch die Fische, dass man dann wieder in eine Schwermetallbelastung reinkommt. Das heißt, das ist auch so ein Standard-Supplement, sage ich mal, was ich erstmal so als Basis jedem empfehlen würde, der irgendeinen Wert auf seine kognitive Gesundheit legt.
Okay, also das schon mal als Fundament. Sind wir vor allem im Bereich Supplemente, würdest du sagen, auch so die Klassiker, also die meisten Kunden, die ich habe, die sagen, okay, ja, ich nehme Magnesium zum Beispiel, hat das eine Rolle oder eher nicht?
Absolut, ja, da muss man auch so mal ein bisschen gucken immer. Es gibt verschiedene Magnesiumformen, die alle unterschiedliche Wirkung haben und auch eine unterschiedlich hohe Bioverfügbarkeit. Da muss man halt schauen, gerade wenn es jetzt so um kognitive Leistungsfähigkeit geht, da ist vor allem Magnesiumtreonat, das ist relativ neue Magnesiumverbindung. In Deutschland gibt es die noch gar nicht so häufig, aber da gibt es auch verschiedene Hersteller, die das anbieten. Das ist eine Form, die sehr, sehr gut die Blut-Hirn-Schranke auch überwinden kann und dann eben auch im Gehirn tatsächlich wirken kann. Auch ganz gut bioverfügbar ist Magnesium-Glycinat als Alternative. Das gibt es deutlich häufiger in Deutschland. Und das sind so die beiden Formen von Magnesium, die ich am ehesten empfehlen würde. Generell, was kognitive Leistungsfähigkeit angeht, aber auch was jetzt beispielsweise den Schlaf angeht. Ja, also da ist es auch so, dass Bisglycinat, also eben dieses Magnesium-Glycinat abends eingenommen tendenziell positive Auswirkungen eben auch auf den Schlaf haben kann. Und so Formen wie Magnesiumcitrat beispielsweise oder Magnesiumoxid, die sind eher schlechter bioverfügbar. Gerade Magnesiumoxid findet man häufig in so eher billigen Nahrungsergänzungsmitteln irgendwie aus der Drogerie oder aus dem Supermarkt. Da muss man wirklich immer ein bisschen drauf achten. Nur weil jetzt Magnesium draufsteht, heißt das nicht, dass der Körper dieses Magnesium auch aufnimmt. Das merkt man dann ganz schnell, wenn man dann eben entsprechend zu viel davon nimmt und dann Durchfall bekommt. Dann weiß man, okay, der Körper will das Ganze wieder loswerden und so viel angekommen, da wo es ankommen soll, ist jetzt nicht.
Okay. Ja, aber guter Tipp nochmal mit der Art des Magnesiums. Na, da fragen mich auch immer wieder Kunden, okay, welches Magnesium soll ich holen? Da gibt es ja 10.000 verschiedene. Die Sache mit dem Schlaf, ja auch super wichtig, weil wenn wir über mentale Performance sprechen, ist natürlich auch der Schlaf relevant. Also ich kann ja auch, wie du schon gesagt hast, Supplemente, Nahrungsergänzungsmittel nehmen, um den Schlaf zu verbessern, um damit wiederum die mentale Performance zu verbessern. Hast du da noch ein, zwei Tipps beim Thema Schlaf? Also viele fragen mich auch so, Melatonin, was ist damit? Bringt es was? Ja, nein.
Ja, also Melatonin ist nochmal ein Thema für sich auch. Das ist ein Hormon, das eben natürlicherweise auch vom Körper produziert wird. Das ist so, wenn wir jetzt morgens beispielsweise in die Sonne gucken früher und dann synchronisiert das auch schon unseren zirkadianen Rhythmus und sorgt dafür, dass wir abends wiederum mehr Melatonin produzieren. Und auch wenn das Licht eben abends natürlicherweise weniger wird, was wir eben durch unsere Gewohnheiten, dass wir eben bis spät abends noch an irgendwelchen Screens hängen, immer wieder sabotieren, dann ist es aber eben eigentlich normalerweise so, dass der Körper das eben ausschüttet und dazu führt, dass man eben besser einschlafen kann. Wenn man das jetzt supplementiert, das kann man machen. Das ist in der Regel auch so, dass es nicht abhängig macht. Und dann ist es aber so, das führt nur zu einer minimal verkürzten Einschlafphase. Das heißt, wenn man mit dem Einschlafen grundsätzlich kein Problem hat, sondern eher so Durchschlafprobleme oder eben schauen will, dass man beispielsweise Tiefschlafphasen verbessert, dann ist es so, dass man da eben so ein bisschen aufpassen muss, weil es dafür einfach nicht viel bringen wird. Wo es extrem gut geeignet ist, ist, wenn man jetzt viel rumreist und praktisch immer wieder Jetlag hat und dann eben wirklich seinen Körper so schnell wie es geht wie auf die neue Zeit einzustellen. Dann ist es wirklich super, dann eben zur entsprechenden Zeit abends das zu nehmen, weil der Körper dann viel, viel schneller wieder in den richtigen Rhythmus reinkommt.
Wenn wir wieder zum Thema mentale Performance generell gehen, also wir haben jetzt gehört, die Basics, gibt es noch andere Substanzen, sage ich jetzt mal, legal oder halblegal, die wir nehmen könnten on top? Also wenn wir sagen, okay, das Fundament habe ich, aber ich möchte trotzdem noch was rausholen.
Ja, also wenn man jetzt mal von den legalen Sachen spricht, dann ist auch eine Sache, die viele der Zuhörer sich ja sowieso schon täglich konsumieren, ist halt beispielsweise Koffein, was auch tatsächlich starke kognitive Effekte hat. Ne? Also es boostet die Wachheit, Aufmerksamkeit, Reaktionsgeschwindigkeit. Das sind alles Dinge, die Koffein beschleunigt. Und wenn man das eben gezielt einsetzt und jetzt nicht wahllos einfach jeden Tag 3 Liter Kaffee trinkt, sondern das wirklich für sich so ein bisschen auch reglementiert und schaut, dass man halt in welchen Situationen man das wirklich braucht, dann ist der Effekt auch wesentlich größer. Und dann hat man halt nicht so diese starken Gewöhnungseffekte, dass man halt das Gefühl hat, okay, ohne meinen Liter Kaffee am Tag komme ich gar nicht erst aus dem Bett, sondern dass man das halt wirklich ein bisschen dosierter einsetzt und dann eben auch viel besser von diesen Effekten profitieren kann.
Was heißt zum Beispiel dosierter? Also wie könnte das aussehen?
Ja, dass man nicht jeden Tag die gleiche Menge konsumiert und dass man das halt so ein bisschen zirkuliert und guckt, okay, dass man eben auch mal Tage hat, wo man eben gar keinen Kaffee trinkt und dann wirklich an den Tagen, wo man wirklich maximal da sein will und maximale Leistung bringen will, was jetzt so die kognitive Leistungsfähigkeit angeht, was aber eben auch im Sport tatsächlich eingesetzt wird, ne? Also auch die sportliche Leistungsfähigkeit steigert das nachweislich. Dann ist es eben so, dass es sinnvoll ist, das daran ein bisschen anzupassen und wirklich nur in diesen Phasen eben höher dosiert einzunehmen und zwischendurch wirklich ein bisschen niedriger zu fahren mit der Dosierung.
Also Kaffee zum Glück legal, eine Möglichkeit. Was hältst du so von Alternativen wie Mate-Tee und solchen Dingen?
Ja, kann man auch alles machen. Ne? Also die Koffeinmengen unterscheiden sich halt einfach so ein bisschen. Grüntee zum Beispiel ist auch eine super Alternative zum normalen Kaffee, ist auch super gesund, hat diverse andere positive körperliche Effekte noch. Das ist eine super Alternative und da muss man halt eben individuell immer ein bisschen gucken. Das ist natürlich auch eine Präferenzsache, was man jetzt geschmacklich mag. Ne? Also unabhängig von den Effekten, die man dann hat, muss man es ja auch irgendwie lecker finden. Ne? Also wer schön sein will, muss leiden und so, aber trotzdem ist es ja von Vorteil, wenn man dann sagt, okay, man hat auch Lust drauf und dann muss man halt so ein bisschen gucken. Also sowohl Tee als auch Kaffee ist beides in Ordnung, wenn man es jetzt nicht übertreibt und jetzt nicht 3 Liter Kaffee trinkt am Tag.
Hast du noch weitere Substanzen, die dir einfallen?
Was so das Nahrungsergänzungsmittel angeht, da gibt es auch noch ein paar Sachen, die halt völlig in Ordnung sind, völlig legal sind. Also wenn man jetzt auch mehr so von den Adaptogenen spricht, da geht es halt auch mehr um Stressmanagement. Ne? Dann aber das hat natürlich auch einen kognitiven Einfluss dann. Also Rhodiola zum Beispiel oder Ashwagandha, das sind so 2 Sachen, die viele von euch vielleicht auch schon mal gehört haben, die halt in diese Kategorie fallen, was eben jetzt auch eher so Stress-Fatigue-Tools sind. Das heißt, die senken das Stresslevel. Da ist es auch so, dass es teilweise eben wirklich deutlich Effekte zeigen kann, aber eben von Person zu Person auch immer stark schwankt. Das heißt, wir haben da nicht so eine krasse Evidenz wie jetzt beispielsweise bei Koffein, Omega-3 oder Kreatin. Aber trotzdem gibt es eben Leute, wo das signifikante Effekte zeigt.
Auch gerade Rhodiola rosea, so wie ich es verstanden habe, auch gerade was den Cortisolspiegel auch modulieren kann. Also Adaptogen heißt ja entweder, es ist zu hoch oder es ist zu niedrig und wir können es so ein bisschen ausgleichen, egal ob zu hoch und zu niedrig, ist das richtig?
Genau, absolut. Und das ist auch so, dass man das zum Beispiel einsetzen kann, wenn man jetzt eine Phase hatte, wo sehr lange man sehr, sehr viel Stress hatte und dann die HPA-Achse, also die Hypothalamus-Hypophysen-Achse einfach nicht mehr so ganz so funktioniert, wie sie sein soll. Und dann eben tatsächlich gibt es manchmal den Fall, dass man dann eben dauerhaft zu niedrige Cortisolspiegel hat. Und das wiederum ist aber eben auch nicht gut. Also zu zu wenig davon ist auch nicht gut, weil du dann eben auch morgens nicht mehr in die Gänge kommst und halt einfach dieses Mattigkeitsgefühl hat. Und das sind eben so Sachen, da kann man zum Beispiel das auch gut einsetzen, um dann zu gucken, dass man das so ein bisschen wieder anschieben kann, natürlicherweise ein bisschen unterstützen kann und dann gucken, ob man das wieder stabilisiert bekommt.
Ich weiß ja vielleicht, wenn ich es nicht getestet habe, nicht, ist es eher ein Kandidat für den zu hohen Cortisol oder sind wir schon im zu niedrigen? Irgendwie nach Jahren versagt er dann auch die HPA-Achse und wir sind dann zu niedrig. Sollte ich meinen Cortisol-Spiegel messen? Sollte ich ein Cortisol-Tagesprofil haben, um zu wissen, wo bin ich da, um dann das Adaptogen einzusetzen? Oder kann ich sagen, Rhodiola rosea, Ashwagandha, das sind Dinge, die kann ich nehmen, egal ob es jetzt gerade zu hoch oder zu niedrig ist?
Also ich bin grundsätzlich ein sehr, sehr großer Fan davon, immer zu messen und Diagnostik zu betreiben, weil du darauf basierend natürlich viel besser arbeiten kannst, weil du wirklich eine Baseline hast und ganz genau weißt, okay, wo stehst du jetzt gerade und was macht jetzt am meisten Sinn einzusetzen. Es ist so, vieles kannst du dir blind einwerfen, ohne dass groß was passiert, sage ich mal, ohne dass jetzt du davon körperlichen Schaden von trägst, außer vielleicht, dass du halt Geld dafür bezahlst. Trotzdem ist es halt so, du kannst viel besser arbeiten, wenn du wirklich eine Datenbasis hast. Insofern ist Testen immer super. Gerade so ein Cortisol-Tagesprofil ist in jedem Fall eine sinnvolle Geschichte, kostet jetzt auch nicht die Welt. Und darauf aufbauen kann man halt viel besser gucken, okay, was für Supplements nimmt man jetzt? Welche Substanzen sind da jetzt wirklich optimal geeignet, bevor man sich jetzt eben blind alles Mögliche einwirft und am Ende nur Kohle rauswirft, die man am Ende für den Test eigentlich viel besser hätte investieren können.
Ja, ich hatte da mal geschaut, Cortisol-Tagesprofil Amazon 90€ oder so. Würdest du das empfehlen, diese einfachen Selbsttests, oder soll man dafür lieber zum Arzt gehen?
Es gibt inzwischen ganz gute At-Home-Test-Kits auch, womit man das machen kann, wo man dann halt zu 5 verschiedenen Tageszeitpunkten so eine Speichelprobe macht und das dann einschickt. Die sind auch sehr, sehr gut. Gerade so bei diesem Cortisol-Tagesprofil gibt es da Anbieter, die wirklich verlässlich sind und auch gut. Und das nimmt natürlich so ein bisschen die Friktion raus und die Hürde raus, das testen zu lassen. Es kann nicht schaden, das irgendwo beim Arzt zu machen, aber diese At-Home-Tests sind inzwischen häufig auch wirklich sehr, sehr gut, muss man sagen.
Ich kenne es, viele Ärzte machen einfach so ein Morgen-Cortisol, entnehmen die im Blut. Was hältst du davon?
Ja, das ist halt wieder nur ein Zeitpunkt. Ne? Also das ist wesentlich weniger aussagekräftig als ein Cortisol-Tagesprofil, weil du im Cortisol-Tagesprofil halt viel besser feststellen kannst, okay, wie verhält sich der Spiegel im Tagesverlauf? Und das ist eigentlich das Entscheidende, weil wir halt sehen wollen, okay, ist es physiologisch? Weil physiologischerweise haben wir eben morgens einen höheren Cortisol-Spiegel als abends. Und wenn man da schon sieht, okay, morgens ist der Cortisol-Spiegel niedriger als abends beispielsweise, wissen wir ganz genau, okay, ist es völlig unphysiologisch, da stimmt was nicht. Und wenn wir jetzt nur diesen einen Wert morgens haben und gar keinen Referenzwert für abends, dann können wir gar nicht so richtig sagen, okay, ist der Spiegel jetzt eigentlich zu hoch, ist der zu niedrig, was müssen wir da machen, wie verhält sich der im Tagesverlauf? Und das ist eigentlich das Interessante. Insofern ist dieses Tagesprofil wesentlich aussagekräftiger als ein einzelner Wert.
Thema Stressresilienz natürlich super wichtig und die mentale Performance. Wir haben gesagt, okay, Cortisol lieber vielleicht einmal messen, wie verhält es sich, funktioniert da grob alles? Und wenn nicht, dann vielleicht mit adaptogenen Nachhilfen, Rhodiola rosea haben wir genannt, Ashwagandha, aber da gibt es ja auch noch andere, wo man sich informieren kann, was da die Cortisolachse oder das Cortisol-Level wieder modulieren kann. Haben wir noch andere Bereiche oder wäre jetzt so die legalen grob abgefrühstückt? Ach so, mir fällt gerade ein, mein Opa hat immer Gingo genommen. Bringt es was? Ist das zu niedrig dosiert? Was ist mit Gingo? Der hat da drauf geschworen.
Wenn die Leute drauf schwören, dann will ich ihnen das auch alles nicht schlecht reden. Also häufig ist der Placebo-Effekt ja auch nicht zu unterschätzen. Und wenn jemand das Gefühl hat, es bringt einem richtig was, dann ist das gerade halt bei so Sachen, wo man sich nicht groß schaden kann, dann bin ich auch ein Freund davon zu sagen, okay, dann mach's halt. Wenn du nicht im Gegenzug halt wirklich wirksame Therapien dann nicht machst. Also das ist halt immer so ein bisschen Abwägungssache. Aber wenn man jetzt sagt, okay, ich habe das Gefühl, das bringt mir richtig was, dann kann man das durchaus machen und auch mal ausprobieren. Gerade bei solchen Geschichten verliert man da nicht viel. Ne? Also das ist bei den Substanzen auch so, dass es tatsächlich auch immer sehr individuell unterschiedlich ist, wie stark die jetzt wirken und wie stark sie nicht wirken. Insofern ist das in jedem Fall was, was man probieren kann, was man testen kann. Das soll eben so ein bisschen die Mikrozirkulation auch im Gehirn verbessern und dadurch eben auch so die kognitiven Funktionen steigern und bei nachlassender Gedächtnisleistung eben helfen. Insofern war dein Opa da jetzt auch nicht ganz falsch. Aber so eine krasse Evidenzlage haben wir da jetzt halt auch nicht.
Okay, was gibt es noch für Möglichkeiten?
Ja, also es gibt natürlich noch verschiedene Dinge, die man testen kann, die nicht mehr so ganz so in den legalen Bereich fallen. Also manche sind ein Fan von Nikotin beispielsweise auch, also nicht als Zigarette natürlich, sondern dann eben in anderen Formen, also beispielsweise als Kaugummi oder Pflaster oder wie auch immer, das halt auch stimulierend wirken kann. Das kann aber wiederum auch abhängig machen. Das wird dann jetzt langsam eben ein Bereich, wo man immer so ein bisschen aufpassen muss, wo man halt auch pauschal nichts mehr empfehlen kann oder nicht empfehlen kann, sondern da muss man dann wirklich reingehen und sagen, okay, hol dir jemanden, mit dem du das vernünftig durchsprechen kannst, guck, wie deine individuelle Situation ist und schau dann auch, dass du eben aufpasst, dass du da nicht in eine Abhängigkeit reinrutscht oder eben Substanzen konsumierst, die dann eben auch starke Nebenwirkungen haben.
Das aktuell sehr brennende Thema ja auch, gerade bei Biohackern, das Thema Peptide. Kannst du da mal ein bisschen aufklären, was sind diese Peptide und ist das eine Möglichkeit, was wissen wir darüber und was vielleicht eben noch nicht?
Ja, also klar, im Bereich Peptide, das ist extrem im Hype gerade, also das ist ganz, ganz stark im Kommen. Schwappt jetzt auch so ein bisschen aus Amerika und so rüber, wo die halt in der Regel einfach mit solchen Geschichten deutlich weiter sind als Deutschland. Wenn man jetzt mal das so ein bisschen einordnen will, ne? Also zu der Kategorie Peptide zählt halt auch sowas wie der Abnehmspritze beispielsweise, also Ozempic, Wegovy, Retatrutide ist jetzt das Neueste in dieser Kategorie, was aber in Deutschland auch noch nicht zugelassen ist. Aber das sind auch alles Geschichten, die eben in diesen Bereich Peptide fallen. In dem Bereich der kognitiven Performance haben viele vielleicht schon mal sowas wie Semax gehört. Das ist eben auch ein synthetisches Neuropeptid, was als Nootropikum praktisch eingesetzt wird, um die kognitiven Funktionen zu steigern. Und dann eben auch so Geschichten wie Gedächtnis oder Konzentration eben und eben auch, wie gesagt, die Neuroprotektion steigern soll und wird eben nach Schlaganfällen beispielsweise eingesetzt oder bei hypoxischen Zuständen. Und die Anwendungsform ist halt in der Regel auch nicht subkutan, was eben bei den meisten Peptiden der Fall ist. Man muss die sich in der Regel injizieren ins Unterhautfettgewebe, damit die eben wirken können. Oral sind die in der Regel nicht bioverfügbar, da kann man nicht viel machen. Und im Fall von Semax wird das Ganze aber als Nasenspray in der Regel eingesetzt, weil es eben auf die kognitive Leistung wirken kann, besser im Gehirn wirkt, als wenn man sich das jetzt oral sowieso, aber eben auch als Injektionsform praktisch subkutan injiziert.
Also Peptide, spannende Entwicklung, aber noch nicht legal in Deutschland? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, also in der Regel, es gibt kaum Peptide, außer jetzt beispielsweise die Abnehmspritzen. Also Wegovy, Ozempic, das ist sowas, was natürlich zugelassen ist. Retatrutide, neueste Generation, ist noch nicht zugelassen in Deutschland. Und alles andere ist dann immer nur über Umwege, semi-legal, aus dem Ausland bestellbar, was dann eben in der Regel auch bedeutet, dass es auf den Internetseiten eben nur zu experimentellen Zwecken zugelassen ist, offiziell. Inoffiziell verwendet das natürlich jeder nicht irgendwie an seiner Ratte zu Hause, sondern für sich selbst. Und das ist halt so ein bisschen der Graubereich, in dem man sich da aktuell bewegt. Was natürlich, muss man ganz klar so sagen, auch unterschiedliche Gefahren birgt. Also dadurch, dass das alles nicht zertifiziert ist und so, weißt du halt auch nicht, wenn du jetzt kein verlässliches Labor hast und selber das, was du da bestellst, zur Kontrolle schickst, um das eben überprüfen zu lassen, weißt du halt in der Regel einfach gar nicht, okay, wie ist die Qualität? Kriege ich da wirklich das, was ich bekomme? Machen die Leute da einfach irgendwas rein, was sie jetzt gerade rumstehen haben? Oder ist es wirklich halt die Substanz? Ne? Da kannst du nie hundertprozentig sicher sein. Das heißt, das Gefahrenpotenzial ist auch relativ hoch. Da muss halt jeder für sich selber entscheiden, okay, will er jetzt diese Gefahr wirklich eingehen? Ist der Antrieb, dass man jetzt sagt, okay, ich will jetzt unbedingt meine Leistungsfähigkeit in dem Bereich so krass steigern, dass ich eben auch dieses Risiko für mich eingehen möchte? Dann kann das jeder für sich selber entscheiden. Aber offiziell zugelassen sind die meisten Substanzen in Deutschland aktuell nicht.
Ist dann vielleicht auch nicht mehr die Definition von achtsamen Ballern, sondern dann sind wir vielleicht beim unachtsamen Ballern, wenn ich noch mehr pushen will und dafür halt Risiken in Kauf nehme. Wenn ich jetzt mal so ein paar Dinge, Supplemente, Substanzen dir durchgebe, du kannst mal zwischen 1 und 10 ganz spontan ranken, wie sinnvoll du sie erachtest für die mentale Performance. Was ist mit NAD Plus?
Eine 3.
Oh, weil?
Weil gerade so, was diesen Infusions, also es gibt da auch einen krassen Hype, so was diese Infusionen angeht. Und da muss man halt sagen, das ist ganz, ganz schwach, was wirklich die reale Wirkung angeht. Also man sieht halt, den Leuten wird übel, es passiert irgendwie was und dadurch denken sie halt, okay, es muss was passieren, aber man merkt halt, dass das sehr, sehr schnell wieder abgebaut wird und eigentlich gar nicht so diese Effekte hat, die man sich davon eigentlich erhofft. Insofern sind gerade so diese ganzen NAD-Plus-Infusionen, die man jetzt überall hat, ehrlicherweise eigentlich mehr Geld mache als alles andere.
Okay. Spermidin.
Ja, 4, würde ich sagen.
Mhm. Rhodiola rosea hatten wir, wenn du es nochmal ranken müsstest.
6.
Lion's Mane. haben wir noch nicht genannt.
Auch eher 3 bis 4.
Okay, Kreatin?
Kreatin ist eine 10.
Wow, okay.
Das ist das meist studierte Supplement der Welt. Es hat wirklich nachhaltige Effekte in diversen Bereichen. Also da gibt es gar keinen Grund, warum man das nicht nehmen sollte.
Okay, war auch so mein Gefühl, als wir heute jetzt drüber gesprochen haben, Kreatin der klare Gewinner für die mentale Performance, weil gute Wirkung mit wenig Nebenwirkung.
Ja.
Okay, wenn du nochmal so zusammenfassen würdest, was würdest du dem Hörer empfehlen neben Kreatin?
Genau, also was ganz, ganz wichtig ist halt, dass die größten Effekte, die man hat, bei allem Spaß, was man jetzt eben mit Substanzen machen kann, die riesigsten Effekte erzielt man halt einfach mit den ganzen Basics. Das heißt, wenn man Schlaf, Ernährung, Sport, Bewegung, Stressmanagement, das alles einigermaßen im Griff hat, kann man viel, viel mehr erreichen als wirklich mit den Substanzen, die man halt noch on top packt. Wenn man das alles im Griff hat, dann kann man eben weitergehen und sagen, okay, geil, ich stehe jetzt wirklich stabil da, ich bin irgendwie bei 80-90%, habe aber Bock auf die 90-95-100% zu kommen. Und dann ist es auch sinnvoll, eben gezielt unter Diagnostik eben zu arbeiten mit Supplements, mit gegebenenfalls eben auch, wenn man das Risiko eingehen möchte, mit Peptiden. Da sollte man sich aber immer jemanden an die Seite holen, der ein bisschen Erfahrung hat und dann eben eine Kombination für sich finden und auch vor allem nicht irgendeinem Influencer folgen und dann sagen, nur weil der das macht, mache ich das jetzt auch, weil der sagt, das ist cool. Sondern da muss man halt wirklich immer sich selbst und seine eigene Situation angucken und gucken, wo steht man gerade, wo will man hin, welches Risiko will man eingehen, wie viel will man da investieren, sowohl zeitlich, aber es ist natürlich auch immer eine Kostenfrage. Weil das sind natürlich alles Sachen, die macht man natürlich mehr oder weniger aus Spaß und das wird dir keine Krankenkasse bezahlen, wenn du jetzt sagst, ich hole mir irgendwie aus Polen da ein paar Peptide. Da kommt man, glaube ich, in der Regel nicht so weit mit bei der Krankenkasse. Genau, und das ist halt wirklich ganz, ganz wichtig, ne? Dass du halt erstmal diese stabile Basis hast und dann ist es halt cool, also es macht natürlich dann auch Spaß zu sagen, okay, das steht soweit und dann will ich eben einfach noch einen Step weitergehen.
Okay, sehr gute Zusammenfassung. Also, liebe Hörer, tut mir leid, gibt nicht die Wunderpille, sondern wirklich erstmal auch vielleicht die anderen Folgen hören, wo es eben auch, ne, um Ernährung geht, also um die ganzen anderen Basics, die letztendlich aber auch viel nebenwirkungsärmer sind als Supplemente, Peptide, Adaptogene. Und wer dann soweit ist, kann es eben noch on top draufsetzen. Ich danke dir auf jeden Fall für den Einblick und bin gespannt, was da ja vielleicht auch die nächsten Jahre dann noch so bieten werden an neuen Forschungen, Erkenntnissen.
Ja, es ist eine extrem spannende Zeit, extrem spannende Phase und die Entwicklungen sind gerade auch so exponentiell schnell, dass man da wirklich kaum noch hinterherkommt. Aber es ist eine coole Zeit und ich freue mich auch auf das, was da kommt und auch darauf, dass Deutschland vielleicht irgendwann nochmal nachzieht hinter anderen Ländern.
Danke dir.
Ja, sehr gerne.